Hallo und herzlich willkommen zu Spissnis, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und wir hören uns regelmäßig hier auf diesem Kanal, weil ich mich mit beeindruckenden und inspirierenden Persönlichkeiten der Outdoor- und Action-Sportbranche unterhalten darf. Heute ist mein Gast Tommy DeLago. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Tommy.
Hallo Kim, servus.
Servus. Du stehst wie kaum jemand anderes mit deiner Persönlichkeit und mit Nitro Snowboards für Innovationen, Inspirationen und wir kennen uns schon eine Weile, ja. Weil ich eine Weile die Chance und die Möglichkeit hatte, bei Nitro Snowboards zu arbeiten. Dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir für ein paar mehr Hörer jetzt teilen dürfen, was dich ausmacht. Würdest du dich uns ganz kurz vorstellen, Tommy?
Ja klar, ich bin der Tommy DeLago, wie du schon gesagt hast, im Snowboard-Bereich sehr stark verwurzelt. Bin wahrscheinlich einer der Leute, die schon am längsten mit dem Snowboarding zu tun haben in Europa. Ich habe Ende der 70er mit dem Snowboarden angefangen und mich so über verschiedene Bereiche im Snowboarden, natürlich war ich immer so Wettkampffahrer und dann später habe ich so eine Snowboard-Schule gehabt und dann irgendwann mal Leitung gestartet, Ende der 80er. Ja, lebe in der Oberammergau, habe eine Familie mit drei Kleinen und einem großen Kind, Patchwork-Style mäßig. Genau, lebe in Oberammergau, Bayern und fühle mich da ganz wohl.
Fühlst dich da ganz wohl, eingebettet in die Bayerischen Alpen. Die Firma Nitro Snowboards hast du zusammen mit Sepp Adelt schon vor 30 Jahren gegründet. Die Geschichte musst du leider auch dieses Mal wieder erzählen. Ich weiß, du hast sie schon sehr oft erzählt, aber wie kam das denn eigentlich? Das waren ja wirklich die Ursprünge, wo hier in Europa noch niemand wirklich was vom Snowboarden wusste, oder?
Ja, wusste eigentlich doch eigentlich schon. Also es gab ja im Laufe der 80er doch einiges am Snowboarding zu tun. Wie gesagt, ich war in den 80ern Teamfahrer, Profahrer bei Sims Snowboards, hatte damals schon meine eigene Snowboard-Schule, habe da relativ viel mit dem damaligen Sims-Importeuren in Europa zusammengearbeitet, auch mit den Händlern in Europa, die ersten waren, die Snowboarding verkauft haben, also Windsurfing-Händler. Primär waren das Windsurfing-Leute. Und dann war irgendwie Ende der 80er Jahre bei Sims so ein bisschen die Luft raus, da gab es ein paar Eigentümerwechsel und ein paar Sachen, die so ein bisschen dazu den Bruch geführt haben. Und dann kam die Möglichkeit auf, zusammen mit ein paar anderen Leuten, ein paar Amerikanern, aber auch ein paar Europäern, eigentlich ursprünglich in den USA was Neues aufzubauen. Das Ganze ging los in Seattle. Ursprünglich war das eine Überlegung oder war das ein Setup, wo wir mit GNU Snowboard zusammengearbeitet haben. Da hatte er also einen Vertrieb in den USA, hatte die Lizenz für GNU von den damaligen einigen Eigentümern. Nur, dass wir relativ nach kurzer Zeit schon gesehen haben, es ist für uns sinnvoller, was Eigenes aufzuziehen. Wir hatten eine gute Truppe an Leuten zusammen, sowohl von der Vertriebsseite. Der Sepp hatte sehr, sehr gute Kontakte für Vertriebe. Der war damals Geschäftsführer bei North Sales Windsurfing. Der hatte also gute Kontakte zu Windsurfing-Vertrieben, die gerade in der Phase sehr, sehr interessiert am Snowboarding waren, als Winterausgleich natürlich vom Geschäftsseitigen her. Wir hatten aber auch in den USA sehr, sehr gute Designleute. Ich hatte gute Kontakte in Europa zu Fahrern. Ich hatte damals für den Jahrverlag, für das Snow-Magazin ein paar Jahre lang nacheinander Fahrtechnik-Specials und Sonderhefte zusammen mit den Leuten damals gemacht und auch Snowboard-Tests und hatte also einen relativ guten Überblick über die Boards, die damals überhaupt verfügbar waren. Da war ja eine ziemlich große Bandbreite auf dem Markt von wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich fast unfahrbar bis zu sehr, sehr beeindruckende Boards. Und wir hatten eben damals das Glück, mit einer Truppe von 10 Leuten wirklich wochenlang auf dem Gletscher zu sein und wirklich jedes Board zu fahren, das auf dem Markt war. Und das war natürlich hilfreich in der Phase, wenn man eine eigene Marke gründet, dass man weiß, was gibt es da draußen, welche Sachen bin ich spannend, wo ich sehe ich Sachen, die fehlen, was kann man verbessern. Ja, und so ging das halt los. Da war mein Part immer der technische Bereich und selbst ein Part war immer der wirtschaftliche.
Ich habe auch tatsächlich ganz vergessen, dass wir ja diese letzten Tests, die stattgefunden haben, sogar gemeinsam gemacht haben mit meiner Anfangskarriere vom Snowboarden. Das ist wirklich sehr lustig. Da kommen wir später nochmal zu, weil das ja sehr viel auch mit den unterschiedlichen Arten des Snowboardens und der Community-Gedanken zu tun hat. Aber vielleicht können wir erst noch einmal ganz kurz zu deiner Persönlichkeit schauen, denn die Leidenschaft, die du zu deinem Beruf gemacht hast, beziehungsweise ja auch eigentlich zur Berufung und damit eine ganze Branche immer wieder beeindruckst von Innovationen, über Inspirationen. Wie schafft man das, über all die Jahre so sehr nah an der Branche zu bleiben, als, ja, wie du sagst, technischer Innovator, aber gleichzeitig auch die Leidenschaften hochzuhalten?
Ja, es ist irgendwie witzig, weil man sagt ja, mein Hobby zum Beruf machen, das ist absolut erstrebenswert, total schön. Man muss sich vielleicht auch bewusst sein, dass man in manchen Bereichen ein Stück weit sein Hobby dadurch verliert. Bei mir hat sich das so dargestellt, dass ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich Ende der 80er von meinem Snowboard-Können her relativ weit vorne dabei war. Klar, da war ich aktiver Wettkampffahrer und da gibt es halt ein gewisses Niveau. Das hat sich dann in den folgenden 10 Jahren dargestellt, dass ich eigentlich fast keinen Winter 2 Tage nacheinander die gleiche Ausrüstung gefahren bin. Das heißt also, entweder fährst ein neues Board, was probierst was, oder Bindungen oder Schuhe oder was auch immer. Also die Ausrüstung ändert sich dauernd und man merkt dann so mit der Zeit, Mann, ich wäre jetzt eigentlich nicht mehr besser. Gell? Also ich habe gerade so mein Niveau und das ist so ein bisschen frustrierend, gell? Weil man natürlich die neuen Sachen immer selber ausprobieren will. Das ist auch heute noch so. Aber ich weiß nicht, die Begeisterung am Fahren selber verliert man nicht. Weil es liegt vielleicht auch wirklich daran, dass man so viele Leute kennenlernt, so viele spannende Leute kennenlernt, die so eine Begeisterung für den Sport haben. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also ich bewundere eher, wie einer die Begeisterung aufbringen kann, jeden Tag in die Bank zu gehen, da zu arbeiten. Also das ist für mich schwieriger, als mich für Snowboardfahren zu begeistern.
Also das kann man, glaube ich, auch für Nitro Snowboards, und Tommy ist ja nicht trennbar in keiner Form, und die Erfahrung, die ich selber gemacht habe oder was auch deine Teamfahrer immer ausgezeichnet hat, ist ja ein quasi familiäres Setting. Wie würdest du das beschreiben? Und ich meine, wir müssen ja auch so ein bisschen davon ausgehen, dass jetzt viele Leute uns hoffentlich hören, die jetzt nicht innerhalb der Snowboard-Branche sich auskennen. Vielleicht kannst du das einmal kurz umreißen, was diese familiäre Bindung für die Leidenschaften auch ausmacht, gerade in Bezug auf die Teamfahrer.
Also ich glaube, das hat seine Wurzeln darin, wie ich das selber als Teamfahrer erlebt habe, in so einem professionellen Team aktiv zu sein. Und ich glaube auch wirklich, dass man das praktisch auf jede Sportart übertragen kann. Das war für uns europäische Fahrer, also war das sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Wir waren auf unserem ersten Weltcup in Breckenridge, ich weiß gar nicht mehr, 87 oder irgend sowas. Da war das europäische Siebsteam, da waren halt so illustre Gestalten wie José Fernández, Evelyn Wirth, Marco Steiniger, der leider nicht mehr lebt, und ein paar andere Leute dabei, die also ganz weit vorne waren. Und gleichzeitig auch Leute wie damals der Craig Kelly, Terry Kidwell, das waren also absolute Superstars für uns auch, oder Sean Palmer. Und was für mich damals sehr, sehr prägend war, das war mitzuerleben, wie diese Leute, die hatten einen Teammanager, beziehungsweise eine Teammanagerin, und wir waren so mehr oder weniger auf eigene Faust unterwegs, weil die Europäer waren so ein bisschen die Stiefkinder in dem Team. Und das war für uns fast schockierend zu sehen, wie unselbstständig diese amerikanischen Kollegen da waren. Denen wurde also die Pizza an den Pipe gebracht und dann noch ein paar Aufkleber da, nimmst du ein paar Aufkleber, das klebst du jetzt hier aufs Brett drauf. Und wir hatten uns den ganzen Trip komplett alles selber organisieren müssen, die Tickets kaufen und besorgen und Hotel und alles halt. Und das hat mich so geprägt, dass es für mich damals und auch heute immer noch eins der wichtigsten Merkmale ist, oder der wichtigste Punkt in dem Team ist, dass Teamfahrer ja nicht nur an ihrer Leistung, an ihrer sportlichen Leistung gemessen werden, sondern an ihrem Charakter, an der Art und Weise, wie sie mit sich und mit ihrem Umfeld umgehen, wie sie sich auch selber vermarkten können natürlich, aber vor allem, dass sie sich auch selber organisieren können. Und das ist so der Grundstein für dieses familiäre Feeling bei uns, dass die Teamfahrer nicht gemanagt werden, dass die nicht von irgendeinem Manager, der sagt, okay, du fährst jetzt dahin und du machst jetzt das, du machst jetzt jenes, sondern die sind im Prinzip für ihr eigenes, für ihren eigenen Plan verantwortlich. Die stimmen den zwar ab, natürlich mit unserer Seite, machen das und jenes, aber wir versuchen das immer tunlichst zu vermeiden, die Teamfahrer auf irgendeine Art und Weise zu managen. Weil das einfach den Teamfahrern Persönlichkeit, finde ich, raubt und auch die Möglichkeit im späteren Leben, die werden ja auch normalerweise nie ihr Leben lang Teamfahrer sein, im späteren Leben sie auch wirklich darzustellen. Das ist ja genauso wie in der Schule im Endeffekt ein Stück weit, dass du den Kindern ja auch beibringen sollst, Selbstständigkeit. Was lernt man im Gymnasium? Selbstständigkeit, sich zu organisieren. Nicht jetzt unbedingt den letzten Trick hier, Mathe oder die letzte grammatische Detailfeinheit in Deutsch oder Englisch oder Französisch. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir die Teamfahrer immer als Familie auch so behandelt haben und nie als irgendwie Leute, die man managen muss oder die jetzt hier oder da hingeschickt werden müssen. Ich glaube, das ist der Grundstein für diesen Familiengedanken.
Ja, man hat ja auch in allen Bestandteilen, egal ob das jetzt, was mir übrigens gerade erst auffällt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, in vielen anderen Bereichen des Wintersports und Outdoorsports wird ja eher über Athleten gesprochen als über Teamfahrer. Und das finde ich alleine schon, macht es ja aus. Und du hast eigentlich in allen Levels, seitdem wir uns kennen, ja auch die Persönlichkeiten weiter vorne dran gestellt als die Erfolge und hast ja eigentlich auch, also nicht nur jetzt all die Menschen, die bei dir in der Firma arbeiten, das ist ja meist auch, sind ja meist auch ehemalige Teamfahrer, aber du hast sie ja auch immer in die Entwicklungszyklen mit eingebracht und vielleicht kannst du auch da wieder der Hinweis, wir sind ja hoffentlich von vielen gehört, die da jetzt viel Inspiration von lernen, du hast sie ja auch immer in die technologischen Entwicklungen mit reinbezogen. Was sind denn so die beeindruckendsten Momente, die du da mit uns teilen kannst, was da mal passiert ist? Ich erinnere mich auch an ein paar, aber es ist viel schöner, das von dir zu hören.
Vielleicht hast du da noch mehr interessante, spannende Ideen. Also es ist, glaube ich, ein bisschen vielschichtig, weil man natürlich versuchen muss, das Feedback und die Ideen, die von den Teamfahrern kommen, und auch das, glaube ich, gilt für viele Sportarten, auch natürlich muss man das richtig einschätzen lernen. Ich sage immer so ein bisschen lax, ein guter Teamfahrer, der kann mit der Klotür Snowboard fahren. Wir hatten natürlich auch Beispiele, zum Beispiel der Aero, einer unserer Top-Fahrer, der ist inzwischen seit 20 Jahren bei uns, inzwischen verheiratet und Kind, immer noch aktiv.
Aero Ettaler, gell?
Genau, Aero Ettaler, der immer noch ein Top-Mann ist. Bei dem war das vollkommen egal. Er sagt immer, der gab so ein Pro-Model, da sagt immer, lass es gleich, perfekt, geht doch. Und ich immer, Mann, wir müssen ja auch ab und zu mal auch was Neues machen. Wir müssen mal ein bisschen was ändern, damit die Leute wieder was Neues und Spannendes sehen. Sagt, nee, lass doch, ist doch gut. Das ist interessant, wie dann so dieser Innovationsdrang auf dieses Never Change a Winning Team Konzept stößt. Und von daher, glaube ich, ist das immer ganz interessant. Auf der anderen Seite sieht man manchmal Teamfahrer, die, wo man das Gefühl hat oder auch schon mal langsam merkt, dass die so ihren Zenit überschritten haben und die dann ganz massiv in die Entwicklung einsteigen mit super Ideen, super Feedback und wirklich nach vorne gedachten Ideen. Aber man merkt natürlich, dass die versuchen, so ein bisschen mit Technik auch das zu kompensieren, was sie vielleicht an Leistung selber nicht mehr bringen können. Oder sie haben so viel Erfahrung, um das differenziert darstellen zu können oder artikulieren zu können, was ihnen an dem Board gefällt oder nicht gefällt. Also das ist immer sehr, ist relativ
sehr vielschichtig, ne?
Genau. Ja.
Mhm. Bevor wir zur Wintersportbranche und den verschiedenen Veränderungen gehen, was auch den Handel betrifft etc., wäre es schön, wenn du einmal kurz in 3 bis 5 Sätzen sagst, was ist denn gerade hot, worum geht's denn, was sind die, was macht gerade technologische Entwicklung aus? Kann man da einen Schwenk machen?
Das ist wahrscheinlich von Marke zu Marke verschieden, muss ich mal ganz klar sagen. Also es gibt verschiedene Marken, die sich auf andere Bereiche da stürzen. Für uns ist ganz klar, der Fahrspaß steht ganz, ganz vorne. Die Leute wollen Freude haben, die wollen Spaß haben mit dem Material, das wir bauen. Also der Fahrspaß. Das kann sein, dass das Produkte sind, die je nach Fahr können, die einfach zu fahren sind oder die halt sportlich sind, aber der Fahrspaß ist wichtiger als jetzt irgendwas zu machen, was vielleicht super leicht ist oder super dieses oder super jenes. Ich bin kein Freund von Innovation um der Innovation willen. Ich bin eher Freund von einfachen Lösungen, eher einer, der zum Surfen geht, weil brauche ich ein Brett, als der zum Windsurfen geht, weil da brauche ich mehr Equipment. Von daher ist also das Einfache und wie gesagt, der Fahrspaß ist, glaube ich, schon das treibende Element.
Und eine besondere, Also gibt es etwas, wo du sagst, das war für dich ein Meilenstein in den 30 Jahren, auf die du zurückschaust?
Meilenstein. Oh, ja, ist schwierig. Schwierig, weil es natürlich alles natürlich. Wenn man Technik macht, wenn man Entwicklung hat, dann, wir haben das schon Problem oft, wenn wir mit der Marketingseite reden oder Verkaufsseite. Wir lieben jedes Detail von jede kleine Lösung. Ach ja, zack, jetzt haben wir das mal geschafft, dass das jetzt wirklich besser geht oder einfacher geht. Es ist so schwer, dann da einfach einen Punkt rauszuziehen. Also ich bin vielleicht am stolzesten tatsächlich auf unsere Schuhe, weil ich der Meinung bin, dass im Schuhbereich, ganz speziell im Snowboard-Schuhbereich, auch dieses Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Snowboards heute fahren schöner, besser, angenehmer, zielgerichteter vielleicht oder zielgruppengerichteter als vor 20, 30 Jahren. Aber die Schuhe haben aus meiner Sicht den allergrößten Sprung gemacht in den letzten 20 Jahren. Und da bin ich schon relativ stolz, dass wir da einen großen Anteil haben an Schnürungen, Konstruktionen. Da ist ziemlich viel passiert und ich glaube, da wird auch noch viel passieren.
Dann dürfen wir gespannt sein. Vielen Dank, Tommy. Ja. Vielleicht können wir zu ein bisschen größeren Themen gehen, bei denen ich weiß, du hast nicht nur in vielen Interviews im Umfeld von ISPO, sondern auch in den vielen diversen Branchenmagazinen sehr deutlich Position bezogen in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir natürlich noch in der Wintersportbranche ganz andere Herausforderungen vor uns. Jetzt Anfang Dezember, was die Entwicklung betrifft durch Covid. Aber vielleicht kannst du uns ja mal einen Einblick geben, was du jetzt gerade zur Wintersportbranche im Allgemeinen denkst, zu sagen hast, du darfst auch den ein oder anderen Appell formulieren, bevor wir dann vielleicht nochmal speziell auf die Veränderungen für den Handel etc. schauen.
Ja, also ich sehe natürlich logischerweise die Wintersportbranche sehr stark durch die Snowboard-Brille, obwohl ich natürlich auch zum gewissen Zeitpunkt...
Dafür bist du auch jetzt eingeladen, das sollst du auch.
Aber ich war ja auch mal Skifahrer, so muss man mal ganz klar sagen, und ich habe auch richtig Spaß gehabt dabei. Wobei ich mich auch in dem Bereich immer eher außerhalb der Norm bewegt habe. Ich war damals sehr massiv in der Freestyle-Szene aktiv und ja, wie auch immer. Ich glaube, was momentan für uns alle wichtig ist, also ob das jetzt sagen wir den alpinen Bereich im Großen und Ganzen, Ski, Snowboard, und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, wo man das sehen kann, was sich da so tut. Das ist wirklich ein Gedanke des Miteinanders, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Weil ich glaube, wir müssen alle erkennen, dass sich die heutige Snowboard- und Ski-Kultur irgendwo parallel entwickelt. Und es gibt einfach sehr, sehr viele gemischte Gruppen und Überschneidungen. Das geht bei der klassischen Familie in Lot. Wie oft siehst du eine Familie am Berg? Da fahren ein, zwei Leute Ski, die anderen ein, zwei Leute fahren Snowboard. Ich habe auch schon immer wieder mal gesagt, das ist eigentlich eine Geschichte, die müsste man viel, viel mehr und viel, viel positiver darstellen. Man muss irgendwann mal wegkommen von diesem ewigen, was ist besser. Es ist auch vollkommen egal, was besser ist. Wenn man Eltern ist und Kinder hat, muss man ja grundsätzlich so denken, Hauptsache die Kinder sind draußen und machen irgendwas, ob die jetzt Skifahren oder Snowboard fahren, muss einem erstmal vollkommen egal sein. Auch wenn man das gerne so oder so hätte, ist es immer besser, wenn die irgendwas machen, als wenn die jetzt daheim hocken und nichts machen oder vor der Kiste sitzen. Also dieser Gedanke, mal endlich aus diesem Snowboarder gegen Skifahrer rauszukommen, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr wichtig.
Und zeitgemäß.
Und zeitgemäß. Und da muss man sich, ich glaube, da muss sich unsere Generation als erstes an die Nase fassen, weil wir sind diejenigen, die das sehr stark erlebt haben, dass man, ich sage es eigentlich ungern, aber es war halt dann doch mal so, dass man irgendwann mal sich auf der einen Seite super cool gefühlt hat, wir sind die Coolsten, wir sind die Besten, auf der anderen Seite aber auch natürlich schon gewisse Widerstände erlebt hatte. Ich habe das halt erlebt, dass Snowboarden hier in unserem Skilift in Oberammergau tatsächlich verboten war. Und das, nachdem ich 10 Jahre lang hier gefahren bin. Auf einmal wurde es verboten, weil es zu viel wurde. Und die Liftbetreiber nicht mehr damit umgehen konnten. Und dann kamen diese Geschichten, ja, ich machte das kaputt und ich sitze immer blöd rum. Und kam von den Skifahrern. Aber ich möchte jetzt gar nicht so das auf die Skifahrer beziehen, weil die Snowboardfahrer genauso, dass die dann gesagt haben, na, das ist alles kacke mit den Ski, wir sind viel cooler. Und das ist eine Generation, ich sage jetzt mal, die ist jetzt heute zwischen, keine Ahnung, vielleicht gerade auch 30 und 50 oder 60 vielleicht sogar. Und was ganz spannend ist, ich sehe das an meinen Kindern, da gibt es bei uns hier am Ort so einen Verein, den mussten wir extra gründen, damit die Snowboardfahrer und die Skifahrer zusammen im Park Freestyle trainieren können, weil sogar die Skifahrer nicht vom örtlichen Skiclub gewollt waren. Und ich finde es so erfrischend, das zu sehen, wie die Kids da zusammen trainieren, zusammen ihre Events machen, zusammen sich gegenseitig helfen. Wenn hier ein Ski-Event ist, ein Wettkampf, eine Veranstaltung ist, dann helfen die Snowboardfahrer mit und schauen, dass der Park passt und helfen beim Judging, helfen beim Kaffee ausschenken und so weiter. Und umgekehrt, denen ist diese Trennung eigentlich komplett fremd. Und wenn das nicht von der Elterngeneration da irgendwo inszeniert wird für die Kinder, dann passiert das in der aktuellen Generation, die jetzt zwischen 10 und 15, 20 vielleicht gerade noch sind, passiert das gar nicht mehr so. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass diese Spaltung eigentlich, wenn man sie nicht künstlich weiter aufleben lässt, wegfallen würde.
Es ist tatsächlich ja auf den alten Konflikt auch zu berufen, was die Verbände betroffen hat, was die Olympischen Spiele betroffen hat, was die einzelnen Regionen und das
aber
ist ja ein
ich bin auch so
eine
weit,
Riesenaltlast.
Genau, ja, ich bin auch wirklich so weit, dass man auch mal, man muss auch sagen, es ist nicht alles jetzt so, dass es immer nur die bösen Skifahrer waren und das ist alles Käse. Wir haben uns auch wahnsinnig cool gefühlt und wir waren auch der gefühlt überlegen und die Teureren, die Jüngeren und was auch immer. Also das war beidseitig und das muss man einfach mal erkennen und sagen, okay, es ist unser Generationsproblem, das habe ich vielleicht persönlich noch ein Stück weit, weil ich es einfach lange erlebt habe, aber das darf ich um Gottes Willen nicht auf meine Kinder übertragen, weil dann gibt es eine Möglichkeit, dass man da irgendwann mal ein bisschen rauskommt. Ja.
Das wäre was bedeutet denn, ja, es wäre total wünschenswert und das ist natürlich auch eine der schönen Möglichkeiten jetzt hier über unseren Podcast, genau sowas auch nochmal vielleicht auf einem anderen Niveau zu diskutieren, denn das bedeutet ja auch absichtliche Veränderungen für den Handel. Wie siehst du diese inklusiv-exklusiv-Diskussion und letztendlich hast du es, du hast es mal beschrieben als eine gewisse Arroganz unserer Branche, also der Snowboard-Branche vielleicht in Anteilen und dass es wichtig ist, so experimentierfreudig wie du mit den Produktentwicklungen sein musst und so offen wie du für, wie wir es eben hatten, die Teamfahrer und für alles Mögliche bist, so ist natürlich eigentlich auch so ein bisschen der Aufruf, den du immer wieder an den Handel machst. Ne?
Ja, sicher. Was hat den Handel in der Zeit ausgemacht, in dieser Aufbruchszeit, ich sage jetzt mal Ende der 80er, ich habe schon eingangs gesagt, ich hatte damals eine Snowboardschule gehabt und das war keine klassische Snowboardschule, wo sich einer in ein Häuschen hockt und wartet, bis jemand kommt und Snowboardfahren lernen will. Das war von vornherein ein Projekt, eben damals mit dem deutschen und einigen europäischen Sims-Vertrieben ganz gezielt die Shops anzugehen und mit den Shops zusammen denen die Möglichkeit zu geben, dass ihre Kunden Snowboard fahren lernen können. Und dann kamen die Verkäufer selber mit und die Eigentümer selber mit, haben teilweise auch selber erst Snowboard fahren gelernt. Und das war eigentlich schon eine Atmosphäre von sehr, sehr viel Experimentierfreudigkeit. Ohne diese Offenheit der Leute, die da gekommen sind, wäre Snowboardfahren heute nicht das, was es ist.
Und auch da, das möchte ich gerne dazufügen, das hast du ja mit allen, die mit Nitro Snowboards auch immer schon gearbeitet haben, ebenfalls auf ein extrem familiäres Niveau gehoben. Also man kannte sich so gut und war so gut miteinander vernetzt, dass das ja auch schon ein Grundstein von der ganzen Philosophie war. Ne?
Sicher, ja, klar. Ich glaube, man ist da einfach geprägt von solchen Erfahrungen, die man macht, wenn man das selber irgendwann erlebt hat, dass eine gewisse Offenheit einfach einen sehr, sehr weit bringen kann, da denkt man gar nicht drüber nach, das passiert dann einfach so. Aber wie du schon gesagt hast vorher, das haben wir irgendwann mal im Snowboard-Bereich tatsächlich ein Stück weit verloren. Wir haben Jahre oder Jahrzehnte lang uns immer so ein bisschen mokiert über, ja, Skifahrer immer das Gleiche, es ist alles alter Käse und, und. bis wir an einem Punkt waren, ich wurde ja auch jetzt so, ja, ist jetzt nicht mehr so, aber sagen wir mal vor 6, 7 Jahren, wo auch mal so ein bisschen ein größerer Einbruch war im Snowboard-Bereich, mal gefragt, was ist denn eigentlich los? Ich glaube, dass das schon damit zu tun hatte, dass es da so eine gewisse Arroganz gab im Snowboard-Bereich, bis hin zu dem Punkt, dass die Snowboarder, ich möchte der jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, aber sehr große Teile der Community einfach sehr überheblich waren und sehr exklusiv waren und sich irgendwie gedacht haben, ja, wir sind besser als die. Und sogar das im Prinzip so weit gegangen ist, dass die richtigen Core-Leute, ich nehme das Wort Core so ungern in den Mund heutzutage, weil das für mich negativ belastet ist. Core heißt für mich, das sind die Leute, das sind die Coolen, die wissen, wie es geht, alle anderen sind scheiße. Und das ist komplett der falsche Gedanke. Sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass man sich freut, wenn man einen anderen sieht, der Snowboard fährt, oder genauso gut, wenn man einen anderen sieht, überhaupt irgendwas macht draußen.
Ja, zusammen fahren gehen überhaupt, ja, ja. Was jetzt gerade nochmal ganz anders ist.
Genau.
Also, aber kannst du es, ja?
Also ich glaube, das ist das, was schon irgendwo da entscheidend ist. Das ist eine grundsätzliche Haltung, dass man sich jetzt nicht so sehr darüber definiert, was man da macht. Ob man jetzt Skifahrt oder Snowboard fährt und so weiter. Oder ob man besser fährt als jemand anders. Oder ob man die richtigen Klamotten anhat oder die richtige Marke fährt. Das sind alles so Tendenzen, die ja auch in anderen vielen Bereichen immer in die falsche Richtung führen. Sondern man muss ja immer irgendwo versuchen, die Freude an irgendeiner gemeinsamen Aktivität nach vorne heranzustellen. Und wie gesagt, es gibt so viele Freundesgruppen und Familien, die gemischt heute sind, dass diese Arroganz und dieses Gegeneinander abwägen einfach komplett fehl am Platz ist heutzutage.
Und die, also um nochmal darauf zurückzukommen, was das für den Handel bedeuten kann, gibt es jetzt für dich einen, ja, du darfst auch da ja ruhig all dein Branchenwissen einfließen lassen. Wenn ich jetzt ein Wintersporthandel bin, was kann ich denn jetzt gut machen in deinen Augen? Worauf darf ich mich konzentrieren? Was wäre das, worauf ich schaue? Wie stelle ich mich auf? Kannst du Empfehlungen geben?
Also ich glaube, das Wichtigste für jede Art von Handel ist natürlich zunächst mal grundsätzlich, dass man eine gewisse Authentizität selber hat. Das heißt nicht, dass man jetzt nur Snowboards verkaufen kann, wenn man total in dieser Szene vernetzt ist und nur die coolsten Typen da sind und. Du kannst heute, weil du ja eben einen Kundenkreis hast, der sehr divers ist, durchaus als Nicht-Spezialist wirklich sehr gut und sehr ordentlich Snowboards verkaufen. Du musst es nur ernsthaft betreiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du irgendwo dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigst. Das heißt nicht, dass du die letzten neuesten Teamfahrer kennen musst und welche Filme gerade angesagt sind oder die ganzen Geschichten, sondern du musst einfach nur wissen, um was geht es im Snowboardfahren. Was macht ein gutes Produkt ein bisschen aus? Du musst dich schon einfach damit beschäftigen. Von selber geht es auf gar keinen Fall. Und du musst halt einfach auch natürlich in deinem Laden dem Thema einen Raum geben, genauso wie du anderen Sportarten deinem Raum griffst. Also ein Multisportler hat heute wunderbare Möglichkeiten, das ist gar keine Frage. Wenn die Sachen nur in der Ecke stehen, dann geht es genauso wenig, wie wenn der Eishockeyschläger in der Ecke stehen hat, dann gehen die auch nicht. Also eine gewisse Authentizität muss auf alle Fälle vorhanden sein. Das ist immer, glaube ich, das Allerwichtigste.
Tommy, vielen Dank für diese Handelsinspiration. Was mir, glaube ich, noch so ein bisschen auf dem Herz liegt, wenn man jetzt in die nächsten Wochen und Monate schaut, ist, dass ihr ja auch Anbieter von Splitboards seid und dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass das ein großer neuer Marktanteilsbereich werden wird, dass man sich individuell in den Bergen bewegen kann. Das hat ja Positives wie Negatives. Magst du uns dazu ein bisschen eine Intro bzw. deine Meinung geben?
Ja, ja gut, wir leben ja hier bei unserem Büro hier in Oberammergau und wir haben hier natürlich auch eine richtige Szene, jetzt nicht im Slipboarding-Bereich, sondern auch im normalen Tourenski-Bereich. Und wir sehen es jetzt schon, letztes Wochenende ging es schon los in Garmisch. Ganz genau natürlich das, was auch logischerweise vorhergesagt wurde, dass die Leute wollen natürlich raus, jeder will sich bewegen, haben wir über den Sommer und über den Herbst auch gesehen, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie rauszukommen, wird das irgendwie natürlich passieren. Ich kann den Frust verstehen, der da entsteht in gewissen Gegenden, bei uns teilweise auch, aber ich muss auch sagen, ich kann das 100% verstehen, wenn jemand, der irgendwo in der Stadt wohnt oder irgendwo so wohnt, dass er einfach mal das will, braucht, dass er rauskommt, das kann man den Leuten nicht verwehren. Du kannst die Leute nicht einsperren, du kannst ihnen nicht sagen, ihr dürft es nicht da raus euch bewegen gehen. Das ist absolut wichtig, dass man mal von der Einstellung her das akzeptiert, dass die Leute, und da schließe ich mich jetzt ein, die halt das Glück haben, dass sie in, an oder auf den Bergen wohnen, damit leben müssen, dass ihre anderen Mitmenschen auch da raus wollen und auch da sich da irgendwie austoben oder bewegen wollen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wichtig ist. Aber es ist ganz klar, Splitboarding wird oder ist oder explodiert diesen Winter. Das sieht man auch an den Abverkaufszahlen. Da gibt es natürlich jetzt schon Engpässe. Speziell bei Bindungen ist im Prinzip jeder Lieferant mit Bindungen komplett ausverkauft. Im Handel gibt es noch Bindungen, aber die werden irgendwann weg sein. Splitboarding Equipment wird sicherlich heute das große Eisen sein oder das heiße Eisen sein. Ich glaube, was jetzt von der aktiven Seite wichtig ist, natürlich ist, dass man, wenn man jetzt losrennt mit dem Splitboarding Equipment, das noch nie gemacht hat, ich kann jetzt keine Empfehlung abgeben, sagt, macht den Lawinenkurs, weil auch diese Sachen natürlich nicht stattfinden. Es ist sehr, sehr schwer, vernünftige Empfehlungen abzugeben. Es gibt ja auch das Problem, was man jetzt normalerweise sagen würde, geht es einfach an der Piste rauf, bleibt in dem Gebiet, wo ihr sicher seid. Aber auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten, weil ja da jetzt, ja gut, die rechtliche Lage sich so ein bisschen ja, wöchentlich verändert. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ursprünglich als Kreis auf den Pisten darf man nicht drauflaufen. Jetzt kann man vielleicht doch wieder. Also das ist alles so ein bisschen schwierig. Man kann nur jedem anraten, klar, jeder, der irgendwo sich auf dem Berg bewegen will, das kann es keinem verwehren. Aber schaltet euer Hirn ein, genauso wie es in einem normalen Winter auch heißt, geht es nur in den Bereichen raus, wo ihr euch auskennt, wo ihr ein bisschen einen Plan habt. Denkt lieber an eure Lieben daheim, anstatt an den letzten, heißesten Powder Run hier oder da. Es ist einfach eine Frage der Umsicht und der Vorsicht. Ich wurde in dem Interview gefragt vor kurzem, ob das jetzt hier eine neue, hippe Generation an Snowboardern hervorbringt. Das ganze Splitboarding, und dann habe ich eigentlich nur gesagt, das Hip ist sicherlich der falsche Ausdruck, weil das ist ja alles andere als Hip, sondern es ist ja eher eine Art von nachhaltigen Umgang mit der Natur, wenn man es richtig betreibt, ein vorsichtiges sich bewegen in der Natur, mit der Natur. Also man kann nur allen Leuten ans Herz legen, genießt das Gesamte, genießt auch das Raufgehen, steht es nicht als Jagd nach ein paar schönen Powderruns, sondern genießt das Gesamte, rauszugehen, sich zu bewegen, mal zu schwitzen. Und das klassische Feeling von Earn Your Turns ist da, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, und zu zwei Stichpunkten wollte ich gerne dich da kurz ergänzen, weil ich glaube, dass wirklich viele Firmen in unserem Umfeld da ja auch gerade hervorragende Aufklärungsarbeit machen. Auch digital gibt es so tolle Kurse mit unterschiedlichsten Modulen, wo man sich, wenn man sich nicht ganz sicher ist und auch nicht firm ist, sich zumindest mal der Verantwortung bewusst werden kann, die da eigentlich los ist. Und natürlich möchte ich gerne anknüpfen zum Thema Nachhaltigkeit. Möchtest du, das ist immer ein wichtiger Bestandteil hier in unserem Podcast, möchtest du noch ganz kurz was dazu sagen, weil ich kenne deine Haltung, ich finde es nur schön, wenn auch das der Bestandteil von Nitro Snowboard sein darf, denn da hast du eine ganz diverse Haltung dazu und dich selbstverständlich immer damit beschäftigt. Mhm. Vielleicht holst du uns ganz kurz ab, wo du da stehst.
Ja, also man muss sich mal wahrscheinlich grundsätzlich natürlich bewusst machen, dass diese Art Produkte, mit denen wir uns beschäftigen, die wir herstellen und der klassische Wintersport, zumindest wie er sich die letzten 50 Jahre entwickelt hat, nicht zwingend das Nachhaltigste, die nachhaltige Freizeitmöglichkeit ist, die es gibt. Ich werde zum Schwimmen gehen im See, ist es wahrscheinlich auch nachhaltiger oder sinnvoller oder ressourcenschonender. Andererseits gibt es natürlich auch dann Situationen, wo es auch da zu viel wird oder wenn irgendwelche Vogelschutzgebiete dann übervölkert sind. Das ist immer, glaube ich, eine Frage der Einschätzung. Wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist natürlich das Thema Greenwashing. Wenn Nachhaltigkeit, wenn ressourcenschonendes Verwenden von Materialien, von Entwicklungskonzepten, wenn das zum Marketing-Tool verkommt, da bin ich wirklich allergisch dagegen. Das ist eine Sache, die man leider immer wieder beobachtet. Wenn einfach nur nachgefragt wird, so relativ diffus, ja, was macht denn ihr so zum Thema Nachhaltigkeit? So ungefähr, ja, was habt denn ihr für coole Teamrider oder was habt ihr? Das ist einfach nur so ein Punkt auf der Liste, okay, abgehakt. Und man hat manchmal das Gefühl, wenn man dann da einfach nur zwei, drei zwei, drei Brands oder zwei, drei Organisationen erwähnt, ja, mit denen machen wir was und da machen wir was und das war's dann. Dann ist das Thema abgehakt und dann sind die Leute happy. Das finde ich so ein bisschen schade. Wenn man sich das nicht ein bisschen genauer anschaut, das Thema, es ist für uns selbstverständlich, dass wir, wenn man das Ganze, den ganzen Bogen spannt, dass wir natürlich in unseren Fabriken wissen, was da passiert. Wir sind also zum Thema soziales Engagement, es ist, glaube ich, ja, recht viel besser kann man es nicht machen. Wir kennen die Leute, die in die Fabriken gehören. Wir sind da, gut, heuer natürlich nicht, aber grundsätzlich extrem viel vor Ort. Wir kennen die Leute, da gibt es nichts Anonymes von den Mitarbeitern. Wir kennen die Verhältnisse in jeder unserer Fabriken. Das ist selbstverständlich. Aber vielleicht ist unser Ansatz da ein Stück weit ähnlich wie Patagonia, der ja eigentlich in die Richtung geht, dass er sich diesen großen Zertifizierungsbrands großteils verweigert, weil er sagt, das Geld, das da irgendwo zu investieren gibt oder auszugeben gibt, muss sie nicht in der Organisation stecken, die auch wieder irgendwo Geld verdienen muss, damit sie das alles aufrechterhalten kann, sondern ich gebe das lieber da an oder gebe das da aus, wo es wirklich Wirkung zeigt. Deswegen haben wir da auch ein paar Sachen gemacht, die eigentlich so relativ normal und ganz klassisch sind. Aber ich versuche das ein bisschen mehr von der erklärenden Seite zu sehen. Und wenn einer nachfragt, gibt es bei uns immer genügend Informationen, wo macht ihr die Sachen, wie sind da die Umstände, was sind das für Materialien, wie läuft es da. Ich bin so ein bisschen müde aufzuzählen, ja, die haben da Solarstrom in der Fabrik, der ganze Schorsch, und wir machen das und machen jenes. Das ist so ein bisschen ein Ableiern von so Buzzwords, die einfach so erwartet werden. Das ist so schade irgendwie, wenn man eigentlich wahrscheinlich andere Sachen erzählen müsste.
Ja, und deswegen habe ich dich auch so offen gefragt, weil mir das natürlich sehr gefällt. Du hast das vor, wann haben wir denn angefangen? Auch im Rahmen der ISPO haben wir das ja auch immer schon wieder diskutiert, inwiefern das darstellbar sein muss oder soll. Und deine Haltung ist eben auch ganz klar, dass das selbstverständlich in der DNA und in der Haltung drin ist, wie ihr Dinge entwickelt. Und deswegen danke nochmal für diese Insights. Ja. Wolltest du noch was sagen?
Ja, gut, ich sage einfach nur, es ist ganz normal. Also wenn du Familie hast, musst du dein Hirn einschalten und schauen, dass es die Kinder noch genauso gut haben wie du. Das ist das Selbstverständlichste von der Welt, aber da muss ich jetzt nicht irgendwie bei Organisation ABC einzahlen, damit die mir dann einen Zettel ausstellen, sondern das mache ich halt so. Die Leute, die wirklich das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen, denen kann man sehr, sehr viel Informationen bieten, aber es ist halt leider auch so, dass das Ganze einfach sehr viel an der Oberfläche bleibt, sowohl von Markenseite, aber auch von Konsumentenseite. Ah ja, okay, FSC, Haken dahinter oder dieses oder jenes oder Ökotex, was auch immer. Ich will jetzt nicht schlecht reden, was da gemacht wird, das ist sicher alles gut. Aber das macht so ein bisschen, okay, Haken dahinter. Wie der TÜV hat mein Auto angeschaut, dann wird das schon passen. Und wenn dann du trotzdem mit der Karre gegen die Wand fährst, weil irgendwas kaputt war, dann ist es ja trotzdem scheiße. Also man verlässt sich halt auf ein paar Labels und das war's dann. Ja. Das ist halt schon schade. Ja. Man müsste sich eigentlich mit dem Thema mehr beschäftigen, um das mehr zu verstehen.
Ja, ich glaube, da kann man schon auch einige voranstellen, die sich auf eine sehr, sehr, sehr intensive Art und Weise damit beschäftigen. Aber die Botschaft, glaube ich, ist sehr klar rübergekommen, dass egal aus welcher Brille oder auf welcher Perspektivenebene man da drauf schaut, ob als Konsument oder wie du von der Firmenseite aus oder dann im großen gesellschaftlichen Kontext, da muss sehr, sehr viel mehr passieren, damit sich da der Dschungel lichtet.
Genau, richtig.
Ja. Also, wir die Zeit ist wie im Fluge vergangen, Tommy.
Stimmt.
Wir haben immer eine Rubrik am Ende unseres Podcasts, die für dich jetzt sehr spontan ist. Das sind ein paar Fragen, die du gerne einfach kurz beantwortest. Das ist die Rubrik, wie konnte mir das passieren?
Oh.
Und wie konnte mir das passieren, sowohl im Positiven wie auch im Negativen? Ich würde mich freuen, wenn du deine dir so typische Offenheit mit uns teilst und würde, wenn du bereit bist, einfach mal starten.
Okay. Alles klar.
Okay. Dein peinlichster Business-Moment?
Oh, ganz klar. Da darf ich ein bisschen ausholen, das ist wichtig. Da gab es mal eine Firma, die kam mit so einem Material, das also so Dämpfung irgendwie verspricht. Ich glaube, es ging um Schuhe in den Sohlen und so weiter. Und wir haben eine relativ enge Kooperation mit einem Freund in Garmisch, der ist Chemiker und der macht ziemlich abgefahrenes Zeug. im Belagsmaterial und alle möglichen Gummi und solche Geschichten, ist aber ein Snowboarder und Surfer und ist also ein guter Mann. Und den redet man immer an, wenn irgendwie was Spannendes an Materialien, speziell synthetische Materialien irgendwie zu machen ist. Und wir kamen also diese Anfrage von dieser Firma, sagt, ja, wir haben hier ein ganz innovatives Zeug und so und so und das kann alles ganz, ganz toll. Und dann wollte eigentlich die Mail weiterleiten, weil ich hatte dann über das Thema mit dem Mann in Garmisch gesprochen und dann wollte ich die Mail weiterleiten und habe allerdings aus Versehen geantwortet und der Text war einfach so, du, ich habe also über dieses Zeug mit dem Flo gesprochen in Garmisch und der sagt, das kann jeder Depp zusammenrühren. Und also, das war so ein bisschen, wenn man so eine Mail hat, dass er mir nicht zurückholen kann, ja.
War unangenehm. Deine größte Überraschung?
Meine größte Überraschung? Businessmäßig.
Puh. Wie du möchtest.
Ah, die größte Überraschung. Schwer zu sagen. Also es ist ja jeder Tag überraschend. Gell? Aber hat immer mit den Kindern zu tun, glaube ich. Ja. Also tatsächlich, ich habe keins meiner Kinder zum Snowboardfahren angehalten und die haben alle angefangen, ursprünglich mit Skifahren. Und jeder Einzelne ist dazu gekommen automatisch, obwohl ich Snowboard fahre. Also das hat mich dann doch überrascht, also weil das Umfeld war nicht so eigentlich ideal.
Deine überragendste Idee?
Ich glaube, die dreiteilige Snowboardbindung. Also wir haben tatsächlich diese dreiteilige Snowboardbindung erfunden, wo man praktisch den Heel Cup, also das hintere Teil verstellen, die Bindung Größen verstellen kann. Das gab es vorher nicht. Und das ist heute eigentlich der absolute Standard. Wir haben das damals nicht patentiert. Wir hatten gar keine Kohle dafür. Wir haben nur gedacht, das ist eine coole Idee und wird heute in fast jeder Snowboard-Bindung auf irgendeine Art und Weise verwendet.
Dein bester Deal?
Bester Deal? Ich bin eigentlich keiner, der die großen Deals macht. Ja. Bester Deal? Ich bin eigentlich keiner, der Deals macht. Nee. Also,
nee. Absolut valide Antwort, Tommy. Dein inspirierendster Moment?
Mein inspirierendster Moment? Also ist für mich immer, also in der letzten Zeit tatsächlich, als ich mit meiner Familie und meinen Kindern zusammen das erste Mal die Sella Ronda in Südtirol am Gründertag gemacht habe, das ist war für mich so der Punkt, wow, wie geil ist das? Die fahren alle mit, die fahren alle, also da kommt man einfach so in so ein Ding rein, ja, du machst das alles für die richtigen Gründe und die haben alle Spaß, den ganzen Tag Spaß mit den ganzen Sachen, die du irgendwo mit deinen Jungs zusammen irgendwo gemacht hast, gebaut hast. Da macht man sofort weiter, wenn wir es aber weitermachen.
Deine verlässlichste Quelle?
Meine Frau. Sehr ehrlich vor allem. Ehrlicher, als ich es manchmal haben will.
Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
Ja, wahrscheinlich dieser Gedanke der Inklusivität, dass man sich einfach nur freuen kann über andere, die mit einem zusammen Spaß haben, draußen in der Natur was zu machen, ob das jetzt Snowboards oder Ski oder Splitboards oder Raceboards oder Freestyleboards oder sonst was ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt.
Möchtest du uns ein Buch, einen Podcast oder irgendetwas anderes empfehlen, was du für besonders teilenswert empfindest?
Das geht immer sehr, sehr schnell in die, ja. Also ich kann nur mein absolutes Lieblingsbuch sagen, hat überhaupt nichts mit Snowboardfahren zu tun und ist aber sehr inspirierend. Das heißt, Die Letzten ihrer Art ist von einem leider inzwischen verstorbenen Lieblingsautor Douglas Adams. Und mein Biologen Mark H. Wardine, da geht es darum, dass dieser Komiker oder dieser Autor von lustigen Science-Fiction-Geschichten, Bernhard Lenzall hat er geschrieben, zusammen mit einem Biologen um die Welt reist und bedrohte Spezies aufzusuchen, zu finden. Ein irrsinnig witziges Buch mit dem extrem traurigen Hintergrund, sorry. Und dadurch also das liest du lachst dich schlapp und du kommst richtig ins Nachdenken. Also es ist also eine wahnsinnig, wahnsinnig gut geschriebene Kombination von zwei eigentlich gegensätzlichen Themen.
Vielen Dank, Tommy. Sehr bereichernd, mit dir zu sprechen, wie jedes Mal. Es vergeht einfach im Fluge. Die einzige Frage, wenn du das möchtest, wie können unsere Hörer mit dir oder mit euch in Kontakt treten?
Ach, einfach info@nitrosnowboards.com ist das Einfachste oder info@nitrousa.com. Da kommen Messages auch direkt an mich weitergeleitet, wenn sie an mich gehen sollen.
Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, habe ich schon. Dankeschön nochmal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde
gerne. Ich bedanke
mich sehr. Freuen. Ja, es ist wirklich wahnsinnig schnell. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob die Uhrzeit irgendwie sich verstellt hat derweil, aber es ist rum. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn unsere Hörer und du auch, Tommy, dass wir das alle miteinander ganz viel teilen, damit viele deine wahnsinnig positiven Botschaften hören. Und über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns natürlich auch. Und ich wünsche uns eine, wie auch immer, soweit möglich gut geartete Winterzeit und auf ganz bald, Tommy. Vielen, vielen Dank.
Dir auch vielen Dank, auch an alle da draußen. Ich werde jetzt die erste richtig starre Zeit genießen, weil die ist heuer wirklich Start für uns und das ist vielleicht auch mal was ganz Schönes. Muss man auch mal allen solchen Geschichten was Positives abgewinnen.
Wie immer deine Art ins Positive. Vielen Dank.